ARD Sounds.
Ausgerechnet ein riesiger Ölkonzern hat sich zu einem der größten Hoffnungsträger entwickelt für die Energiewende in Deutschland. Aber meint er das wirklich ernst? Wenn Deutschland die Energiewende noch wuppen will, müssen viel mehr Windräder in der Nord- und Ostsee gebaut werden. Und Total Energies, ein Ölkonzern, hat dafür riesengroße Flächen in der Nord- und Ostsee gekauft. Aber gebaut wird hier seit Jahren kein einziges Windrad. Wie ernst meint der Ölkonzern das noch? In dieser 11KM-Folge erzählt uns Philipp Lämmerich vom Deutschlandradio, wie das alles sein kann. Philipp recherchiert schon super lange zu diesem Energieriesen und seiner zweifelhaften Rolle bei der Energiewende. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Dienstag, der 30. Juni. Hi Philipp.
Hi Elena. Also wir sind im Juni 2023. Es gibt so eine Auktion für Offshore-Flächen in Nord- und Ostsee, die stattfindet. Und das ist das erste Mal, dass in Deutschland Flächen so ausgeschrieben werden mit einer Auktion. Und das ist ein sehr, sehr spannender Moment, weil die Branche sehr lange darauf gewartet hat, was da passiert, wer am Ende da gewinnen wird. Die Offshore-Teams in den Unternehmen haben genau auf diesen Moment hingearbeitet. Die haben sich monatelang darauf vorbereitet, die haben ganz klare Instruktionen von ihrem Management, wie weit sie gehen dürfen, wie viel Geld sie ausgeben dürfen. Und es ist stand jetzt nicht klar, wie lange diese Auktion dauern wird, denn am Ende gewinnt einfach der Meistbietende. Und das ist wirklich so ein bisschen wie bei eBay, also nur, dass eBay eben nicht eBay ist, sondern die Bundesnetzagentur, die diese Auktion startet. Und die Unternehmen haben sich zwei Räume eingerichtet, zwei deckungsgleiche Räume. Also man muss sich das wirklich vorstellen, so ein bisschen wie so ein Panic Room. Da dringt nichts nach außen, die sind schallisoliert, die sind nicht einsehbar. Und es sind zwei Räume, weil für den Fall, dass in dem ersten Raum sozusagen der Computer ausfällt, dass dann das Team rüber kann in den zweiten Raum und da weiter mitbieten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr entscheidender Moment und dementsprechend angespannt ist auch die Stimmung.
Das klingt ja sehr spannend, aber diese deckungsgleichen Räume, von denen du erzählt hast, wo sind die genau? Sind die bei diesen Firmen oder welche Firma beschreibst du da? Wo ist das?
Genau, die sind bei den Firmen in den Headquartern. Es sind einige große Unternehmen dabei, einige kleinere Unternehmen. Also generell im Bereich Offshore-Wind kann man sagen, die Unternehmen sind schon sehr groß, weil es einfach sehr viel Geld kostet, so einen Windpark zu bauen. Also ich habe mir zwei Firmen ganz genau angeguckt. Das eine ist Total Energies in Paris und Ørsted in Hamburg. Zwei völlig unterschiedliche Firmen. Total Energies ist ein großes multinationales Unternehmen, eigentlich ein fossiles Unternehmen für Öl und Gas. Und Ørsted macht nur Offshore-Wind. Ist aber trotzdem auch ein sehr großes Unternehmen, ist börsennotiert. Und die beteiligten Unternehmen, die drücken so lange auf den Knopf, bis sie diese Summe, die sie vom Management bekommen haben, die Maximalsumme erreicht haben. Und dann steigen sie aus. Und in dieser Auktion im Juni 2023 läuft diese Auktion 12 Tage. Also 12 Tage lang sitzen da Teams in verschiedenen Unternehmen und drücken auf den Knopf und die Summe steigt immer höher und immer höher. Und am Ende des Tages stehen 12,6 Milliarden Euro an Geboten im Raum. Da war Total Energies, die ungefähr 6 Milliarden Euro geboten haben für zwei Flächen und auf der anderen Seite BP, also ein anderes fossiles Unternehmen, was auch 6 Milliarden Euro geboten hat.
Und wenn dann im erlösenden Moment die Nachricht kommt von der BNetzA, ihr seid bezuschlagt, dann ist die Freude einfach groß.
Und ich habe beispielsweise mit Stefan Kansi gesprochen, der ist Offshore-Chef bei Total Energies und der war damals dabei und hat sein Team auch dabei begleitet.
Das hat eben auch dieses Momentum, da fiebert die ganze Firma mit.
Und Ørsted als erneuerbarer Player war raus, die konnten sich das nicht leisten.
Wenn sich Öl- und Gasunternehmen plötzlich entscheiden, das was Sinnvolles zu machen mit ihrem Geld, da bin ich erstmal nicht dagegen. Fand ich das zu dem Zeitpunkt unfair? Ja, na klar.
Jörg Kubitzer, der Deutschland-Geschäftsführer von Ørsted.
Aber okay, da hat sich ein schlauer Vorstand bei BP und Total überlegt, investieren das, die hat ein gutes B-Team, also haben das gemacht. So ist halt Wettbewerb. Der Markt ist der Markt ist der Markt, da kann man nichts machen. Ja?
Aber dann, als dann diese Summe von 12,6 Milliarden Euro auf dem Bildschirm stand und hinter diesen Geboten standen zwei fossile Unternehmen, nämlich Total Energies auf der einen und BP auf der anderen Seite, da war die Überraschung und die Verwirrung in der Branche schon sehr, sehr groß.
Warum kaufen die oder bieten die mit bei Windkraftflächen?
Also da muss man sich Total Energies erstmal anschauen. Den Konzern gibt es schon seit über 100 Jahren. Das ist ein französischer, also ein sehr großer Konzern, die weltweit aktiv sind. Das ist einer der größten Öl- und Gaskonzerne überhaupt. In 130 Ländern aktiv, mehr als 100.000 Mitarbeiter und 190 Milliarden Dollar Umsatz. Also so viel wie ganze Staaten nicht in ihrem Budget haben. Total Energies hat alleine durch die Förderung von Öl und Gas einen jährlichen CO2-Fußabdruck von ungefähr 450 Millionen Tonnen. Also das ist so viel wie ganz Frankreich. Man muss dazu sagen, das stößt der Konzern natürlich nicht selbst aus, sondern verkauft Öl und Gas weltweit an Endkunden und dann wird das ausgestoßen. Und wenn wir uns einmal zurückerinnern, 2019, 2020, die Fridays for Future-Proteste, weltweit wurde Klimaschutz großgeschrieben. Und viele Unternehmen haben sich auch Klimaziele gegeben. Und so eben auch Total Energies.
Klima in den Bundestag! 1,5 Grad! Klima in den Bundestag!
Total Energies hat gesagt, bis 2050 wollen wir netto null sein. Ein sehr großes Ziel für ein fossiles Unternehmen. Mhm. Und 2021, im nächsten Jahr, haben sie dann konkrete Ausbauziele für erneuerbare Energien formuliert. Und deswegen auch die Unternehmensstrategie, sehr gezielt in große erneuerbare Projekte zu investieren. Und Offshore-Wind ist einfach erneuerbare Energie in industriellem Ausmaß sozusagen.
Und diese Windkraftflächen, um die es da geht, wo sind die, in was für einer Größenordnung ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Also 2023 ging es insgesamt um 4 Flächen, das ist schon recht viel, aber dann in den Jahren danach, 2024, 2025, gab es noch weitere Auktionen, bei denen Total Energies auch immer mitgeboten hat und auch oft gewonnen hat. Also wir hatten am Anfang eben diese beiden fossilen Unternehmen, Total Energies und BP, die 2023 sehr viel Geld investiert haben. BP hat danach aufgehört zu investieren, Total Energies hat weitergemacht. Und das hat dazu geführt, dass Total Energies heute Flächen besitzt im deutschen Bereich der Nord- und Ostsee, auf denen 7,5 Gigawatt Leistung installiert werden könnte. Man muss sagen könnte, weil die noch nicht installiert sind. Also es sind erstmal nur Flächen auf dem Papier. Und um einen Vergleich zu geben, also wir haben aktuell in Deutschland 10 Gigawatt Offshore-Wind installiert. Insgesamt, also alles, was installiert wurde bislang. Der erste Windpark in Deutschland, Offshore-Windpark, ist vor 20 Jahren ans Netz gegangen, Alpha Ventus. Und alles, was in diesen 20 Jahren gebaut wurde, sind 10 Gigawatt. Und Total Energies hat alleine 7,5 Gigawatt Flächen aktuell. Also es ist wirklich, Total Energies ist so zum größten Player im Bereich Offshore-Windkraft in Deutschland aufgestiegen, ohne, wie man dazu sagen muss, bislang einen einzigen Windpark gebaut zu haben.
Und wie kommt denn das eigentlich, dass Total Energies plötzlich so groß ins Windgeschäft einsteigen will? Du hast ja eben schon gesagt, die haben sich selber offenbar sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt. Ist das der einzige Grund?
Ja, da kommt tatsächlich einiges zusammen. Also wir haben die Klimaziele auf der einen Seite, wir haben aber auch im Bereich Offshore-Wind generell so eine Goldgräberstimmung, so eine Aufbruchsstimmung in der Zeit 2023. Die Lieferketten laufen hoch. Es ist auch politisch gewollt, dass gebaut wird. Also die Bundesregierung, die damalige Ampelregierung, hat Ausbauziele formuliert.
Wind, Sonne, Erneuerbare. Für die Bundesregierung steht fest, darauf soll Energieversorgung in Deutschland künftig maßgeblich setzen. Mehr erneuerbare Energie und das schneller. Auf diese Faustformel kann man das Ziel zusammenfassen.
Und zwar sollen bis 2030 30 Gigawatt entstehen. Also das ist schon sehr viel in einem relativ kurzen Zeitraum. Und bis 2045, wenn Deutschland klimaneutral sein will, dann sogar 70 Gigawatt. Also es ist klar, es werden viele Investitionen in diesen Bereich laufen in den nächsten Jahren. Und was dann aber noch hinzukommt, also zusätzlich zu dieser Goldgräberstimmung und den Klimazielen, ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Denn das führt dazu, wie wir uns erinnern, 2022, 2023, dass die Öl- und Gaspreise weltweit enorm steigen, exorbitant steigen und die großen Unternehmen wahnsinnige Übergewinne machen, Milliardengewinne. Also bis heute auch die historisch größten Gewinne, die die Unternehmen überhaupt gemacht haben.
Mitten in der Krise konnte Shell seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln, BP sogar verdreifachen und Exxon fast vervierfachen.
Das heißt, Zu dieser Strategie gesellt sich eben das nötige Geld auch dazu. Und die Unternehmen können sagen, okay, wir investieren jetzt einfach mal ein paar Milliarden in den Bereich Offshore-Wind.
Wie ist denn das in der Politik angekommen? Die hatte das ja alles angestoßen mit dieser Auktion, also dieser neuen Art, um Offshore-Windflächen zu vergeben.
Also ich habe beispielsweise mit Stefan Wenzel gesprochen, der war damals Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Für den war das auch Neuland, dass es diese Auktion gab.
Die Summe hat schon überrascht, keine Frage. Das war in der Größenordnung überhaupt nicht erwartet worden. Und erklären konnte man sich das eigentlich nur, dass da ein großer Wille bestand, sich praktisch ein neues Marktsegment aufzubauen.
Und wenn wir uns mal diese Summen anschauen, die TotalEnergies da geboten hat, hat denn TotalEnergies einfach so viel Geld auf der hohen Kante?
Also da muss man sagen, jein. Also auf der einen Seite natürlich nicht, denn das Geld wird auch nicht sofort gezahlt. Laut Wind auf See-Gesetz, das damals erneuert wurde und in Kraft trat, laut der Novelle, müssen nur 10% sofort gezahlt werden, also nach Auktion. Und der Rest, die restlichen 90%, werden gestreckt über Jahre, über viele, viele Jahre und werden auch dann erst bezahlt, wenn der Windpark dann mal ans Netz geht. Das dauert aber. Also für diese Flächen, die 2023 verauktioniert wurden, fällt die finale Investitionsentscheidung, also die Entscheidung darüber, ob das Unternehmen das tatsächlich dann auch baut oder nicht, erst circa im Ende nächsten Jahres. Also es sind alleine 4 Jahre zwischen Auktion und der Investitionsentscheidung. Und dann gehen noch mal ein paar Jahre ins Land, bis tatsächlich gebaut und dann auch ans Netz gegangen wird. Und in dieser Zeit werden die restlichen 90% der Summe gar nicht fällig. Auf der anderen Seite kann natürlich ein Unternehmen wie TotalEnergies konzernintern dieses Geld schon auch locker machen. Das ist ein riesengroßer Konzern mit historischen Gewinnen in diesen Jahren. Es ist auch ein integrierter Konzern. Das heißt, die machen von der Extraktion von Öl und Gas in allen möglichen Ländern weltweit über den Handel bis zu Raffinerien und dem Verkauf im Prinzip alles. Die Tankstellen, die wir in Deutschland kennen, die hat TotalEnergies mittlerweile verkauft. Also die gehören gar nicht mehr zum Konzern. Aber ansonsten deckt dieser Konzern alles ab. Und insofern ist da auch einfach viel, viel da, was man dann in den Bereich Offshore schieben kann. Was jetzt für die Offshore-Diskussion in Deutschland sehr relevant ist, ist diese 12,6 Milliarden, die damals auf dem Bildschirm flackerten bei der Auktion der Bundesnetzagentur. Die sind in der Form noch gar nicht geflossen.
Bedeutet das, die können sich das jetzt noch irgendwie anders überlegen und das Geld doch nicht zahlen oder doch nicht bauen?
Ja, das ist jetzt die große Diskussion, weil eben sich in den letzten Monaten ein bisschen der Verdacht erhärtet hat, dass TotalEnergies und auch BP, die mittlerweile ihr Offshore-Geschäft in eine Ausgründung, JERA Next BP, ausgelagert haben, dass die vielleicht gar kein Interesse haben könnten, diese Offshore-Windparks wirklich zu bauen.
Ja, woher kommt dieser Verdacht, dass die möglicherweise gar nicht bauen wollen?
2025, letztes Jahr, hat TotalEnergies von Deutschland eine strategische Neuevaluierung seiner erneuerbaren Projekte angekündigt. Und richtig Schlag auf Schlag ging es dann in den letzten 2 Monaten. Also im April wurde eine Studie veröffentlicht, die Total und BP in Auftrag gegeben hatten beim Fraunhofer-Institut. Da ging es darum, einmal durchzurechnen, was denn passieren würde, wenn man die deutschen Ausbauziele streckt und nicht bis 2045, sondern bis 2057. Also da schon erstmal so ein Rechenmodell. Was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht bauen? Was bedeutet das? Und dann kurze Zeit später kam eine Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung raus.
Sie hatten sich für Milliarden einen riesigen Offshore-Windpark an der deutschen Küste gesichert. Doch nun möchte das Unternehmen nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung offenbar aussteigen.
In einem internen Positionspapier von TotalEnergies, das NDR und SZ vorliegt, heißt es, einige der geplanten Offshore-Projekte seien nicht realisierbar.
Als Grund nennt das Unternehmen veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Kurzum, alles sei teurer geworden, somit auch die Baukosten.
Der überwiegende Teil des Kaufpreises soll, so der Wunsch des Konzerns, dem Unternehmen erlassen werden.
Wir haben es gerade gehört, TotalEnergies nennt als Grund veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Hast du auch mit dem Unternehmen gesprochen?
Auch ich hatte im Zuge meiner Recherche schon mit TotalEnergies gesprochen. Das war im Februar ein Gespräch mit Stefan Kanzi, dem Offshore-Chef von TotalEnergies in Deutschland. Und ich wollte von ihm wissen, für wie realistisch er es hält, dass die Projekte tatsächlich kommen.
Also niemand bietet Milliarden in Auktionen, wenn er nicht an die Wirtschaftlichkeit der Projekte glauben würde.
Auf der anderen Seite kam jetzt vor einigen Tagen raus, dass der Konzern eine Fläche vor Helgoland, die er 2024 ersteigert hat, zurückgeben möchte. Man kann schon seine Zweifel daran haben, wie ernst das der Konzern wirklich meint mit seiner Offshore-Strategie in Deutschland. Man hat noch keine Sicherheit, wie es jetzt weitergehen wird, aber dass da generelle Zweifel angemeldet sind oder berechtigt sind, das kann man schon sagen. Und in der Branche herrscht deswegen auch eine sehr, sehr große Unruhe.
Aber das ist ja total krass. Also die bieten Milliarden, stechen alle aus auf Windkraftflächen in Deutschland, in der Nord- und Ostsee, warten irgendwie noch mit den Geldzahlungen und wollen jetzt offenbar diese Windparks gar nicht bauen. Was könnte denn dahinter stecken? Warum haben die dann da überhaupt mitgeboten?
Also ich denke tatsächlich, dass der wahrscheinlichste Fall, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ein genereller Strategiewechsel auch von ganz, ganz oben ist. Die Strategie der großen Öl- und Gaskonzerne hat sich wieder geändert. Es lohnt sich einfach weiterhin, Öl und Gas zu fördern, Klimaziele hin oder her. Es gibt die politischen Rahmenbedingungen in der Form nicht. Das ist die einfache Antwort. Es lohnt sich nach wie vor mehr, Öl und Gas zu verkaufen weltweit, als in Offshore zu investieren. Offshore braucht auch viel Geld an Investitionen, aber hat am Ende des Tages eine relativ geringe Marge.
Und du hast ja aber gesagt, dass TotalEnergies sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wie bewertest du deren Rolle mit Blick auf die Klimakrise?
Wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehen, der ein oder andere hat das in Bezug auf ExxonMobil beispielsweise schon gehört, die großen Öl- und Gaskonzerne, die wussten sehr, sehr früh von der Klimakrise oder vom Klimawandel, vom Einfluss der fossilen Energieträger auf die Erderwärmung. ExxonMobil hatte in Anfang der 70er Jahre, also US-amerikanischer Konzern, sogar eine eigene Wissenschaftler-Unit, die das erforscht hat. Aber die Studien sind dann alle in den Schubladen verschwunden. Und so ähnlich war das mit TotalEnergies auch. Also die wussten auch sehr, sehr früh Bescheid, aber haben die Öffentlichkeit nicht darüber informiert, sondern stattdessen weitergemacht mit ihrem Geschäftsmodell. Und insofern muss man sich schon die Frage stellen, wie ernst kann es so ein Unternehmen überhaupt meinen mit seinen Klimazielen und mit seinen erneuerbaren Versprechen. Und wenn man sich heute Werbespots anguckt von TotalEnergies, dann stehen da ganz oft Windräder drin und es wird alles grün und so weiter.
We are a world leader in offshore wind technology. We are also a major player in solar energy, onshore wind and storage.
Aber es ist halt nach wie vor so, dass 3/4 der Investitionen in fossiles Öl und Gas laufen. Also so wahnsinnig geändert hat sich dieses Unternehmen noch nicht.
Und die Windräder, mit denen sie Werbung machen, werden ja auch offenbar dann gar nicht gebaut.
Zumindest in Deutschland nicht. Also TotalEnergies hat schon auch Windparks in anderen Ländern, die das Unternehmen betreibt. Aber in Deutschland sind sie noch nicht gebaut. In den USA beispielsweise hat vor einigen Wochen auch ein sehr bemerkenswerter Deal stattgefunden. Da hat Patrick Pouyanné, der CEO von TotalEnergies, mit dem Energieminister von Trump ein Handshake gemacht und eine Fläche, die TotalEnergies eigentlich hatte für Offshore-Wind, an die US-Regierung zurückgegeben. Hat dafür auch eine Entschädigung bekommen und hat sich dann verpflichtet, dieses Geld in Gasprojekte in Texas zu investieren. Also das ist beispielsweise auch so ein Fall, wo man sieht, hier findet irgendwie ein unternehmerischer Shift statt, aber natürlich auch flankiert von einem politischen Shift. Wir alle erkennen ja so ein bisschen den Rollback in der Klima- und Energiepolitik aktuell weltweit.
Und wenn wir jetzt einmal wieder zurück in die Nord- und Ostsee gehen, darf TotalEnergies diese ersteigerten Windparkflächen überhaupt zurückgeben?
Also die Gesetzeslage ist da ziemlich uneindeutig, würde ich sagen. Also laut Wind-auf-See-Gesetz ist keine Rückgabe vorgesehen. Also diese Idee, dass Unternehmen bei der Auktion mitmachen und sich dann am Ende gegen den Bau entscheiden, war damals nicht vorgesehen. Daran hat man nicht gedacht. Es gibt die Möglichkeit, die Unternehmen zu Strafzahlungen zu verpflichten, wenn sie bestimmte Hürden reißen, also wenn sie bestimmte Fristen nicht einhalten. Das wäre eben beispielsweise im Herbst 2027 dann die finale Investitionsentscheidung. Aber auch das sind im Vergleich zur Gesamtsumme im Prinzip nur Peanuts. Und man kann diese Unternehmen nicht verpflichten zu bauen. Gleichzeitig gibt es gar keine rechtliche Möglichkeit für die Unternehmen, die Flächen zurückzugeben. Also wir sind hier in einer sehr komplexen und schwierigen Gemengelage im Moment. Aber so oder so ist die Branche und auch die Politik gerade in einer Zwickmühle. Denn wenn TotalEnergies die Flächen zurückgeben kann. Man beispielsweise das Gesetz novelliert und eine Möglichkeit für Rückgabe integriert in dieses Gesetz, dann ist der Staat ja so ein bisschen den Spekulationsplänen dieser Unternehmen auf den Leim gegangen. Dann sagt man, ihr könnt mal bieten, wie es euch passt und ob ihr es dann baut oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Auf der anderen Seite, wenn man diese Möglichkeit zur Rückgabe nicht in eine Novelle des Gesetzes integriert, dann liegen möglicherweise die Flächen brach. Aber es führt ja auch dazu, dass kein anderes Unternehmen darauf bauen kann. Und diese Flächen werden gebraucht, es muss eigentlich gebaut werden. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Was sind die nächsten Schritte? Und das ist aktuell total unklar.
Welches Ministerium ist denn dafür zuständig und wie geht das damit um?
Das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter Katharina Reiche. Auf die Anfragen der Journalisten, Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen hat das Ministerium eigentlich stets darauf reagiert, zu sagen, es gibt diese Rückgabemöglichkeit nicht. Dass das keine Lösung ist, scheint allen Beteiligten klar zu sein. Aber was das dann bedeutet, ist aktuell noch unklar. Es ist sowieso eine Novelle des Wind-auf-See-Gesetzes in Arbeit. Die soll auch in den nächsten Wochen präsentiert werden. Was genau da drin stehen wird, ist Stand jetzt noch unklar.
Du hattest ja gesagt, diese Fläche, die Total Energies gekauft hast, das ist wirklich ja, eine sehr, sehr große Fläche. Wenn die jetzt nicht bebaut wird, wo stehen wir denn in Deutschland gerade überhaupt, was den Ausbau von diesen Windkraftflächen angeht? Also können diese ambitionierten Ziele dann überhaupt erreicht werden?
Also im Bereich Offshore-Wind ist das gerade mehr als fraglich. Es müsste quasi in den nächsten 4 Jahren mehr als das Doppelte dessen, was in den letzten 20 Jahren installiert wurde, installiert werden. Also es klingt ja schon sehr, sehr unrealistisch. Mhm. Und gleichzeitig ist aber die Bedeutung von Offshore-Wind für die Energiewende in Deutschland schon auch sehr groß. Also wir haben auf der einen Seite Onshore-Wind, also Wind an Land. Und wir alle kennen das ja, die Akzeptanzprobleme, die Windräder an Land haben. Also Abstandsregelungen, Naturschutzauflagen, aber auch Bürgerinitiativen. Und da ist Offshore-Wind einfach ganz anders gelagert. Also Offshore konkurriert nicht mit Wohnbebauung, da ist keine Landwirtschaft. Und in der Nordsee und in der Ostsee ist einfach Platz für sehr, sehr viele große Anlagen. Das heißt, da kann auch sehr viel Strom produziert werden. Und das ist Strom, den tendenziell auch große Unternehmen in Deutschland brauchen, Industrieunternehmen.
Das heißt, wenn der Offshore-Ausbau scheitert, dann haben wir keine gute Antwort darauf, woher die Grünstrommengen für unsere Industrie kommen sollen.
Das hat mir Andreas Mummert gesagt, der für die Stiftung Offshore-Windenergie die Branche beobachtet. Ende Januar diesen Jahres war der Nordseegipfel in Hamburg, wo sich die Nordsee-Anrainerstaaten getroffen haben und wo es auch ganz, ganz stark um Offshore-Wind und transnationale Projekte geht, weil Offshore-Wind ist halt auch dann ganz schnell ein europäisches Projekt, wenn man das denn möchte. Und bei dem Gipfel hat Friedrich Merz, der Bundeskanzler, gesagt,
Windenergie ist wie alles, was wir an Winderzeugung oder Energieerzeugungskapazität haben, auch hier eine Übergangstechnologie.
Das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir aktuell sind. Und wenn ich mit BranchenvertreterInnen und Beobachtern spreche, dann wird schon oft der Wunsch geäußert, eigentlich müsste die Politik ja hinter uns stehen. Und ob sie das aktuell tut, das ist fraglich. Aktuell ist die Stimmung einfach sehr, sehr schlecht in der Branche und man hat Angst, dass das so ein bisschen den Bach runtergeht.
Wir führen natürlich viele Diskussionen mit der Finanzwelt.
Beispielsweise hat Jörg Kubitzer, der Deutschland-Geschäftsführer von Ørsted, mir gesagt.
Und die haben uns ganz klar signalisiert, also bitte bei den Renditen, bei den geringen Margen, die wir da erwarten und auch bei dem Risiko der Lieferantenkette. Einer hat mir gesagt, investiert doch lieber in ein Mietshaus in Dresden. Da ist die Rendite sicher und das Risiko ist gering. So, und da steht die Industrie gerade.
Es ist einfach die Frage, ja, wie geht es weiter? Und es hängt viel mit dran. Also es hängen auch viele Arbeitsplätze und andere Unternehmen mit dran.
Das heißt, Konzerne wie Ørsted, die jetzt kein Ölkonzern sind, sondern sich voll und ganz auf Windkraft konzentrieren, die versuchen gar nicht wieder bei so Auktionen mitzubieten. Ist dieses Momentum, das du beschrieben hast, viel auf Offshore-Windparks zu setzen, ist das jetzt vorbei?
Es sieht gerade danach aus, dass es vorbei ist, aber ich denke, man darf auch nicht den Untergang der Branche beschreien. Wir haben in Deutschland schon mal einen Untergang einer erneuerbaren Branche erlebt, nämlich der Solarbranche. Die ist auch groß gestartet, hatte große Ambitionen und die Unternehmen sind alle pleite gegangen, abgewandert. Und heute haben wir die Tatsache, dass im Prinzip ja jedes Solarmodul, das wir in Deutschland installieren, aus China importiert werden muss. Und es droht schon etwas Ähnliches, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass man das beschreien müsste. Und ich glaube, was hier auch nochmal mit reinkommt, ist die geopolitische Situation. Also Offshore-Windräder werden immer öfter auch als kritische Infrastruktur bezeichnet. Dass man da jetzt nicht unbedingt auch aus geopolitischen Gründen chinesische Turbinen installiert, liegt irgendwo auf der Hand. Also es geht da dann nicht mehr nur um Energiefragen, sondern es geht auch um Geopolitik, um Sicherheitspolitik. Und insofern glaube ich schon, dass man weiterhin an diesem Wirtschaftszweig festhalten wird. Aber es wäre jetzt halt wirklich an der Zeit, diese politischen Rahmenbedingungen neu zu schärfen und auf der anderen Seite ja eben auch klar in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, wir brauchen das und wir stehen hinter der Energiewende. Und ich glaube, da hat die Politik schon Nachholbedarf.
Vielen, vielen Dank, Philipp.
Danke dir, Elena.
Philipp Lämmerich vom Deutschlandradio hat mit uns auf den Konzern Total Energies und seine Rolle bei der deutschen Energiewende geblickt. Philipp hat dazu auch ein Deutschlandfunk-Feature gemacht. Darin geht es auch um fragwürdige Geschäftspraktiken, die der Konzern in anderen Ländern so an den Tag legt. Verlinken wir euch in den Shownotes und da findet ihr außerdem die Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung zur Offshore-Flächenrückgabe von Total Energies. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Nicole Dienemann. Produktion Christine Frey, Viktor Völzner-Werisch, Hanna Brünjes und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald schon wieder hören. Jetzt aber noch ein Podcast-Tipp für euch. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Sind Wärmepumpen die Zukunft oder bleibt es doch bei der Gasheizung? Wie viel Förderung brauchen Solaranlagen eigentlich noch? Kann man da kürzen? Und was ist mit E-Autos? Geht Klimaschutz vielleicht auch mit E-Fuels oder Hybridautos? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt. Neue Einblicke und innovative Lösungen. Mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit. Vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in ARD Sounds. Und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes.